Lockast, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.
Das ist Pilsner. Herzlich willkommen beim Lokowunschkonzert, dem Garten- und Terrassenheizsystem-Fachhandel. Gleich die Frage nach Leipzig zu unserem Spiceman Marco. Wie hast denn du die Pause vom Lokowunschkonzert verkraftet?
Naja, ist ganz komisch. Man ist so aus seinem Rhythmus raus. Guten Abend, liebe Lokoführer. Ich habe auch Zuschriften bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich heute Abend machen soll ohne Lokowunschkonzert. Ich habe tatsächlich vergessen, was ich gemacht habe. Ich habe es der Person geantwortet. Ich muss gar mal nachgucken. Ich konnte mal in Ruhe Elefant, Tiger und Co. gucken. Sonst steige ich da ja vorfristig aus. Also selbst mit der Mediathek schaffen wir es nie, pünktlich zum Ende des, zu Beginn des Lokowunschkonzerts nach Hause zu gehen. Also, das war mein Ersatz, gell, letzte Woche. Und, ja.
Hast nicht gebacken und nicht gekocht?
Sonst habe ich meinen Abend genossen.
Hättest du mal stressfrei backen und kochen können, ne?
Ja, aber das ist ja langweilig.
Ach so, okay. Also, du.
Ja, das habe ich nicht gemacht.
Okay.
Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ach so, ich habe PlayStation gespielt. Ich hatte letzte Woche mir eine PlayStation geborgt. Ui. Und, dann habe ich mich abends verabredet mit ein paar Bekannten und dann haben wir noch zusammen PlayStation gespielt. Das ist ja heutzutage so viel möglich. Da steckst du einfach einen Kopfhörer in einen Controller und kannst mit 8 verschiedenen Leuten reden. Verrückt, ja. Ist das ganz verrückt. Ja, das war mein Freitagabend. Es ging eigentlich. Und bei dir?
Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas gearbeitet, aber ja.
Aber Filmriss hat es jetzt nicht.
Ne, den habe ich ja schon längere Zeit, aber bezieht sich jetzt nicht auf den letzten Freitag. Wir reden heute auch und zwar mit unseren Gästen hoffentlich. Der Präsident Thomas Löwe, den gibt's viel zu fragen. Und ich habe ja gerade gesagt, das Lokowunschkonzert dem Garten- und Terrassenheizsystem verhandelt das nicht umsonst. Weil wir wollen gleich am Anfang darauf hinweisen, bis zum 1. Mai die Feuertonnen noch zum Preis von jetzt und dann wird es irgendwie teurer. Und unser Chefredakteur, der hat uns darauf hingewiesen, wir sollen sagen, es wird Gartenwetter und man möge sich doch bitte noch die eine oder andere Feuertonne kaufen.
Ja, und wer schon eine hat, kann auch eine zweite noch für Nachbarn kaufen.
Genau, der Trend
geht. Oder für die Frau, wenn man jetzt zum Beispiel
sich scheiden lassen will. Ja, das geht auch.
Genau.
Es gibt auch so Häuser, da ist vorne ein kleiner Garten, hinten. Und wenn man mit der Frau sich, irgendwie kann sich einer vorne und hinten hinsetzen. Und der Trend geht ja eh zur Zweitfeuertonne vom FC Leipzig. Genau.
Zur Zweittonne, tatsächlich. Ja, bei uns im Haus geht auch zur Zweitonne.
Und das macht ja auch Sinn, wenn man Montag zur Arbeit kommt und sagt, ich habe mein Wochenende mit meinen 2 Tonnen verbracht. Gut.
Das ist Punkt. Ja, das lassen wir mal so stehen. Letzte Frage, bevor wir den Präsidenten anrufen. Stichwort Mann und Frau. Thomas, Gewissensfrage, gehört das der Bettbezug mit in den Wäschetrockner?
Wenn die Frau sich nicht mehr drin aufhält, ja.
Okay, gut. Das werde ich zu Hause nochmal so ansprechen. Das ist bei uns immer ein beliebtes Thema. Ich sage, dafür gibt es ja den Trockner. Und dann wird aber diskutiert, es ist viel zu groß, wird eh nicht trocken und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir, gut, dann hätten wir uns das Geld ja auch sparen können, wenn wir eh dann alles aufhängen. Aber gut, wir werden diese und viele andere Gretchenfragen dem Thomas Löwe heute stellen. Wir werden ihn richtig diesbezüglich in die Zange nehmen.
Ja.
Über seine Beziehung zum Trockner und zum 1. FC Lok im Besonderen. Darüber werden wir uns mit ihm unterhalten und zwar nach der nächsten Musik.
Ja, natürlich. Aber wir möchten nicht vergessen zu sagen, Olaf Hoppe, der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig zu Gast. Das wird ein ganz spannendes Gespräch, denke ich. Und Christoph Schumacher, eigentlich ein Regisseur, aber auch beim Verein Tüpfelhausen.
Genau, Tüpfelhausen e.V., ganz engagiert in der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte Leipzigs.
Auch da freuen wir uns
drauf. Und welche Rolle da der 1. FC Lok spielt, das werden wir auch heute rausfinden.
Und es gibt Hausaufgaben für dich und ich würde sagen, wir fangen an. Das Lokowunschkonzert am Freitagabend, ich weiß gar nicht, wie viel der Ausgabe ist, aber wurscht. Jedenfalls haben wir wie gewohnt unseren Präsident zu Gast, der Präsident des 1. FC Lok Leipzig, Thomas Löwe. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo.
Ja, das liegt wahrscheinlich an der mangelnden Grammatik, weil wen oder was haben wir zu Gast? Unseren Präsidenten natürlich. Ja, aber na gut, die Sprachpolizei. Wir haben ja die richtige Polizei noch da. Da kann die Sprachpolizei jetzt hier auch nicht fehlen. Thomas Löwe, wie geht's dir? Wie hast du den letzten Freitag verbracht und warst du beim Fußball am Samstag?
Ja, also mir geht's gut. Den letzten Freitag, da war mein Enkel da war ich gut beschäftigt. Und beim Spiel bin ich nicht gewesen. Da hatten wir Besprechungen in Halle bei unserem Steuerberater, gemeinsam mit eben Bernd Lang, Olaf Winkler und Martin Lied. Ja, da bin ich den ganzen Sonnabend in Halle gewesen. Wir haben natürlich zwischendurch immer geguckt, wie es steht. Und aber es ist... haben sie leider verloren.
Was hat der Trainer nach dem Spiel zu euch gesagt, wie zufrieden oder unzufrieden war er?
Ja, ich hatte mich dann 3-4 Tage später mal mit Almi übers Spiel unterhalten. Er war natürlich nicht zufrieden, aber sagen wir, vielleicht ist das jetzt auch noch so ein Schuss vorm Bug zur rechten Zeit. Ja, jetzt geht es ja im Pokal Gott sei Dank weiter. Und da weiß die Mannschaft, dass er noch ein bisschen was zu tun hat, um dann eben auch im Pokal zu bestehen.
Stichwort Pokal, das heißt, ich glaube, 1. und 2. Mai soll es ein Spiel geben, wenn der Erste jetzt wirklich per Freilos ins Halbfinale einzieht. Kann ja auch passieren. Was bedeutet das für den Betrieb rund um die Mannschaft? Heißt das, es gibt keine Kurzarbeit mehr? Und wenn ja, wie wird das der Verein finanzieren? Welche Kosten kommen auf den Verein zu?
Ja, also wir haben uns erstmal sehr gefreut, dass es jetzt zu der Einigung gekommen ist, dass es halt überhaupt zu der Einigung gekommen ist. Das war nicht ganz so einfach. Auch Martin Miet war da mit anderen hinter den Kulissen sehr aktiv. In Sachsen war das ja ein bisschen schwieriger als anderswo. Da waren ja noch 17 Mannschaften im Wettbewerb. Natürlich hätten wir auch gerne gegen den DSC gespielt, aber die Verordnungen lassen dies eben derzeit nicht zu. Ich kann da auch die Verärgerung der unterklassischen Mannschaften verstehen und ich bin den Mannschaften wirklich sehr dankbar, dass sie dann diesem Kompromiss, der dann letztendlich gefunden wurde, auch zugestimmt haben. Eine Verschiebung war ja nicht möglich, denn so bis zum 29.05. muss ja das Finale stehen und das wäre wirklich sehr traurig gewesen, wenn wir das in Sachsen hinbekommen würden oder hinbekommen hätten. Hm. Ja, jetzt wird nun am Montag das Viertelfinale und das Halbfinale ausgelost. Wir gehen auch davon aus, dass es wieder einen Livestream geben wird. Und ja, wir haben leider wieder ohne Zuschauer gespielt. Das war natürlich auch zu erwarten. Und ab Montag, das war ja auch noch deine Frage, werden wir den Betrieb selbstverständlich wieder hochfahren und werden uns dann ordentlich auf dieses Spiel dann am 1. oder 2. Mai vorbereiten.
Heute ist ja dann offiziell der Saisonabbruch bekannt gegeben worden vom NOV. Und habt ihr so ein bisschen ein paar Stimmen aus anderen Vereinen mitbekommen, wie da diese Lösung aufgefasst wurde oder aufgenommen wurde?
Ja gut, es hatten ja nun letztendlich bei der letzten Videokonferenz dort mit dem NOV alle Mannschaften zugestimmt. Es gab ja heute auch keine Überraschungen mehr. Also so wie es dem NOV-Präsidium dort vorgeschlagen wurde, so ist es ja jetzt auch umgesetzt worden. Ja, letztendlich gab es ja keine andere Lösung. Ne? Also auf der einen Seite, Hermann Winkler hat das ja auch nochmal in seinem Statement bekräftigt, war es natürlich die wirtschaftliche Seite, den Betrieb komplett hochzufahren, bei allen Vereinen und auf Einnahmen dann am Ende gänzlich zu verzichten. Das wäre eine große Schwierigkeit gewesen und dann war es ja gar nicht möglich, politisch gar nicht möglich zu spielen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt wäre es ja vielleicht noch gegangen, aber eben Berlin, die hatten ja von Anfang an oder eigentlich die ganze Zeit gesagt, dass sie dem nicht zustimmen werden und demzufolge gab es ja eigentlich auch gar nichts anderes mehr zu entscheiden. Die Vereine, wenn ich da so einige Stimmen gehört habe, waren dann am Ende froh, dass man da Planungssicherheit hatte und sich nun intensiv dort auf die neue Saison vorbereiten kann.
Nochmal zum Pokal eine Frage.
Stichwort.
Ganz kurz zum Pokal.
Entschuldigung, dann fangen wir nochmal zum Pokal und dann fahren wir zur Lösung.
Ja, die Regelung jetzt mit diesen unterklassigen Vereinen, die ist jetzt auch so, wie wir das schon mal besprochen hatten, die werden jetzt finanziell entschädigt.
Genau, ja, der DSC hat das ja nochmal bekräftigt, dass es ihm hier da nicht in erster Linie ums Geld ging. Er hätte halt gerne gegen Lok Leipzig gespielt. Ja, hatten sich sehr auf das Spiel gefreut, aber es war halt letztlich nicht möglich. Und nun hat man dieser Regelung, dieser Entschädigungsregelung zugestimmt. Und wir sind wirklich sehr dankbar, wenn da eine unterklassige Mannschaft gesagt hätte, nein, wir machen da nicht mit, dann hätte der Wettbewerb so nicht fortgesetzt werden können und das wäre sehr traurig gewesen. Deshalb nochmal danke an alle Mannschaften, die da nun nicht spielen können, nicht spielen dürfen und dieser Regelung trotzdem zugestimmt haben.
Aber wir könnten natürlich, Stichwort Planung neue Saison, da geht es auch um Testspiele, wir könnten doch eigentlich, das wäre doch charmant, den DSC für ein Testspiel besuchen oder auf neutralem Platz irgendwo auf halber Strecke spielen oder den DSC zu uns einladen. Wäre doch erst der FC Lok-like.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das ist könnte man dann sicher auch so machen. Die hatten sich ja sehr gefreut, uns dort zu empfangen und vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Möglichkeit, den ich jetzt mal ein Freundschaftsspiel auszutragen. Und vielleicht werden sie uns ja auch im Sachsenpokal im nächsten Jahr wieder zugelost. Ja. Gegen Chemie spielen wir auch jedes Jahr.
Beschreiß nicht, wenn montags die Zügel gelost werden. Schon denken, was das für ein Tage ginge.
Noch lacht, ja.
Genau, Thomas. Planung neue Saison. Bogdan Rangelov wurde gestern vorgestellt als Neuzugang. Frage 1, wie kommen die Planungen voran? Frage 2, konkret, wie viele Neuzugänge darf denn Almedin Chiba sich in sein Team holen?
Naja, die Planungen für die nächste Saison gehen gut voran. Ja, das ist, wenn man es mit der letzten Saison vergleicht, gehen sie ja sensationell gut voran. Ja.
Ja.
Ja, bei den ersten Herren sind jetzt für die kommende Saison 14 Spieler unter Vertrag. Und wie du schon sagtest, in dieser Woche konnten ja die Verpflichtungen von Bogdan Rangelov und Jared Pofak bekannt gegeben werden. Wir sind der Überzeugung, dass wir auch mit den etwas geringer oder sehr viel geringeren Mitteln als in den ersten beiden Profijahren eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen können und wie viel Neuzugänge Alme verpflichten kann. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel er aus der bestehenden Mannschaft verpflichtet. Aber ich denke, da Almedin Chiba und Thorsten Kracht, beiden tauschen sich da jede Woche aus. Ja, ich glaube, da haben die beiden einen sehr guten Draht und treiben da die Planung voran, führen sehr, sehr viele Gespräche. Und neben der sportlichen Planung, das ist immer die eine Seite, aber dann muss natürlich auch jeden Tag hart an der finanziellen Basis für die kommende Saison gearbeitet werden. Und da haben wir erst heute Nachmittag auch wieder mit einem langjährigen Unterstützer zusammengesessen, der uns auch in Zukunft unterstützen wird. Ja, das sind alles gute Treffen und Termine. Zum Abschluss haben wir heute noch eine Runde in das Stadion gedreht oder im Stadion gedreht. Da freut man sich zwar immer über die Baumaßnahmen, die dort stattfinden, aber man schaut dann auch eben auch immer sehr melancholisch auf den leeren Rasen und Mensch, hoffentlich geht es da bald wieder mal los. Und Gespräche mit Sponsoren und potenziellen Unterstützern finden jede Woche statt, also die ganze Woche über immer. Und hier sind Alex Vogt und Christian Meisner federführend, aber eben auch Thorsten Kracht, Olaf Winkler, Stefan Gut und ich haben da jede Woche Termine. Und ja, es macht Spaß. Also Sponsoring, war früher nicht ganz so, da war es schon ein ganz schöner Kampf, aber heute sind die Treffen sehr, sehr angenehm. Viele potenzielle Sponsoren sagen auch, Mensch, wir würden auch gerne in eure Sponsorenfamilie mit eintreten, aber wir wollen erstmal ein Spiel sehen und wollen erstmal gucken, wie so die Atmosphäre da bei euch ist und das können wir leider verzeihen.
Spiel sehen ist ja nächste Woche wieder, aber in zwei Wochen, aber Atmosphäre ist halt nicht.
Ja, wie genau, ich habe das vielleicht überhört, wie genau ist das zu sehen, auf wer überträgt den Stream des Spiels oder der Spieler?
Ich meinte den Livestream, den gibt es, oder das ist jetzt mein Festnetztelefon, gut. Aber meine Frau bestimmt oben gleich abnehmen. Ich meinte den Livestream jetzt erstmal von der Auslosung.
Also okay, also das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, die Spiele gibt es zu sehen.
Nein, also es wird dann, denke ich mal, auch von allen Spielen, der dann am Ende nur drei, auch einen Livestream geben. Aber bestimmt einen Livestream geben, also davon gehe ich aus. Aber
wir wissen noch nicht von wer es anbietet.
Genaue Informationen geben, ich denke mal, das wird dann der MDR.
Du sagtest ja gerade, wir fahren den Betrieb wieder hoch jetzt am Montag. Wie ist das mit der Abteilung Nachwuchs? Wie hochgefahren oder was wird hochgefahren oder runtergefahren? Wie sieht's da aus? Und wie ist dann auch die Planung für die kommende Saison? Wie ist da der Stand der Dinge?
Naja, Nachwuchs dürfen ja noch alle spielen. Ja, aber das kann natürlich sich dann auch wöchentlich ändern. Neben vielen anderen Aufgaben, die unser Nachwuchsleiter Jürgen Schwarz hat, muss er ja nun auch noch viele Verordnungen lesen. Da kommt ja sehr oft neue Verordnungen. Ja, im Nachwuchs läuft auch die Saisonvorbereitung. Das macht Jürgen Schwarz sehr zielstrebig und strukturiert. Im Nachwuchs ist ja das Ganze etwas umfangreicher. Da sind es 13 Mannschaften, die für die neue Saison vorbereitet werden müssen. Da sind Trainer- und Betreuerverträge sind zu verlängern. Gegebenenfalls müssen auch Trainer neu eingestellt werden. Die Lizenzen sind zu beantragen. Und natürlich müssen wir auch im Nachwuchsbereich um Sponsorengelder und Spenden. Aber weil du gerade sagst, im Nachwuchs, da gab es heute eine Meldung, die wir erwartet haben. Aber heute ist es nun fest. Ja. Der NOV hat nicht bloß für die Nordostregionalliga der Herren vermeldet, dass die Saison abgebrochen wird, sondern eben auch bei der Nachwuchsregionalliga wurde endgültig bestätigt, dass diese eben jetzt abgebrochen wird. Und es ist auch noch eine wichtige Meldung für uns, dass es keine Absteiger gibt. Und demzufolge kann sich eben unsere B- und
C-Klassenerhalt
genau in der nächsten Saison auch mit wieder mit Nachwuchsleistungszentren messen. Also wir haben dann jetzt die Regionalliga gehalten und dürfen dann mit der B- und C-Jugend auch nächste Saison dann dort antreten. Und ja, das ist jetzt zwar blöd, ja, dass wir es so erreicht haben, dass wir es jetzt sportlich nicht erreichen können, aber das freut uns natürlich, dass wir eben auch nächstes Jahr in der Regionalliga dabei sind.
Herzlichen Glückwunsch. Die Meldung letzte Woche hatten wir kein Wunschkonzert. Da habe ich erst gelesen oder gehört, der Farbeimer hat einen Leck. Dann hieß es aber, nee, die Firma, die Farbe herstellt, wurde irgendwie gehackt. So war es dann richtig. Frage, haben wir denn jetzt wieder Farbe für unsere Tribüne?
Ja, wir haben noch Farbe.
Rest doch.
Das ist wirklich so. Es gab einen Hackerangriff dort auf die Firma, die uns bis dato die Farbe geliefert hat, und das war sehr viel für die Tribüne. Und jetzt ist aber alles vollbracht. Wir haben die letzten paar Farbeimer, die wir da für die Tribüne gebraucht haben, bekommen. Und jetzt kann auch die Tribüne vollständig abgerüstet werden. Die Malerarbeiten sind abgeschlossen. Ein kleiner Teil von dem Gerüst muss noch stehen bleiben. Da finden außerhalb noch Maurerarbeiten statt. Und ja, jetzt geht es nun weiter. In dieser Woche haben wir den Auftrag nach der erfolgten Ausschreibung für die Brandmeldeanlage vergeben, die jetzt auch noch vielleicht im zweiten 3 Wochen so werden da die Arbeiten beginnen, in unserer Tribüne eingebaut wird. Und natürlich sind wir dann eben auch sehr dankbar, dass es viele Ehrenämter gibt, die in den nächsten auch 2-3 Wochen die Tribüne nochmal richtig reinigen werden und den ganzen Baudreck dort wegmachen. Das ist alles nicht selbstverständlich und das freut uns sehr.
Also die Malarbeiten sind abgeschlossen. Aber guck dir das mal an, da werden in Corona-Zeiten die Nerds selbst ein bisschen gelangweilt und dann hacken sie eine Firma, wo Farbe hergestellt wird. Oder sie wohnen in Konnewitz, dann hat es andere Gründe. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Wir wollen jetzt hier nicht pauschal urteilen.
Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber noch meine Frage zu meinem Lieblingsbaustellenabschnitt, der Graben rund ums Stadion. Wie sieht's da aus?
Ja, also in dem Infield, also der Graben ist geschlossen. Na, die Kabel sind verlegt und sind praktisch die Elektroanschlussarbeiten im Gange. Also ich muss sagen, was dort unter der Regie von Marco Schnurbel, Sven Schütze und Matthias Kuhn geleistet wird, das ist einfach sensationell. Die sind fast jeden Tag dort im Stadion anzutreffen mit ihrem Team und das ist wirklich riesig, was die Jungs da leisten und das alles im Ehrenamt, ja, also müssen jetzt nicht bloß noch diese Anschlüsse einfach zusammengestrickt werden, es müssen dort auch noch Löcher gebohrt werden und also es ist wirklich eine sehr intensive Arbeit und also da machen sich das ganze Bauteam macht sich da wirklich sehr, sehr verdient. Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung schon, das ist eine Arbeit, so ca. 75.000 Euro
kostet
diese ganze Baumaßnahme und es kostet dem ersten Erzähler fast nichts. Und das ist wirklich ist ganz toll, was der Baubeirat, so unter Regie vom Baubeirat passiert.
Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Mich würde noch interessieren, Thomas, es gab ja vor 2 Monaten, 3 Monaten den Auftakt zu diesen, ich sag mal, Strategiesitzungen, erster Vlog in 5 Jahren. Wie ist denn da, inwieweit sind denn diese Sitzungen jetzt vorangekommen, / werden die behindert durch die Pandemie? Und was gibt es Neuigkeiten beim Thema Durchführung der Mitgliederversammlung? Ich meine, es ist ja auch schon April jetzt.
Also was die einzelnen Strategiesitzungen betrifft, ja, das ist wirklich, das stockt wirklich durch die Pandemie etwas. Ja, wir haben beschlossen, dass wir die Sitzungen beim 1. FC Lok auf die absolut wichtigsten beschränken wollen. Also Präsidiumssitzung, Aufsichtsratssitzung, Geschäftsführersitzungen mit Aufsichtsrat, mit Präsidium und so weiter. Das findet alles statt. Das ist auch notwendig, dringend notwendig, diese Regelsitzungen abzuhalten. halten. Aber darüber hinaus wollen wir ganz einfach, haben wir überlegt, ob wir vielleicht diese Struktursitzungen digital beginnen wollen. Aber gerade wenn man negativ Dinge entwickeln möchte, dann muss man sich schon treffen. Und demzufolge haben wir das jetzt noch ein Stück weit verschoben. Ich hoffe, dass das, ja, dass wir demnächst dann damit starten können. Also die Gruppen stehen größtenteils schon. Es müsste dann halt bloß so sein, dass wir uns dann wirklich in Präsenz auch regelmäßig treffen können. Und das ist halt derzeit nicht gegeben. Wenn man so gerade mal einen Fernseher anschaltet, dann geht das ja eher wieder in die andere Richtung.
Ja.
Müssen wir halt ein bisschen vorsichtig sein und dann mit Maske bei einer Sitzung zusammensitzen oder dann noch mit offenem Fenster, ja, das macht dann auch nicht so viel
Spaß. Das macht keinen Spaß, nee, das ist richtig. Das macht keinen Spaß.
Und was die Mitgliederversammlung betrifft, ich hoffe, das ist wirklich meine Hoffnung, ja, ohne jetzt ein Datum nennen zu können, dass wir jetzt hier bis zum 30.06. noch so eine Präsenzveranstaltung auf unserer Tribüne hinbekommen können. Ja, wir haben ja zwei Mitgliederversammlungen, die wir machen wollen und müssen. Ja, das ist zum einen unsere ordentliche Mitgliederversammlung und das ist zum anderen die außerordentliche Mitgliederversammlung, wo es dann um die Fusion geht. Gut, also ja, das ist meine Hoffnung, aber ja, zurzeit, wenn ich mir das so anschaue, was gerade hier in Deutschland los ist, habe ich da schon ein paar Bedenken, dass das am Ende auch tatsächlich so durchführbar ist. Wir gehen ja nur davon aus, also im Pavillon der Hoffnung, wo wir es immer gemacht haben, wird es ja keinesfalls stattfinden. Das ist ein Innenraum und bei der Lochmitgliederversammlung kommen immer zwischen 300 und 400 Personen. In der Illusion, dass das dann stattfinden kann, möchte ich mich in einem geschlossenen Raum derzeit nicht hingeben. Demzufolge wäre es dann die Tribüne, das wäre auch in Ordnung. Und ja, aber wie gesagt, müssen wir noch schauen, ob das am Ende wirklich gelingen kann.
Das mit der Tribüne ist gar keine schlechte Idee, das können wir auch im Winter dann machen, dann ist die Veranstaltung nicht immer 18 Stunden lang, dann geht das alles ein bisschen zügiger und wir sparen noch das Geld für ein Pavillon der guten Hoffnung. Nicht gut?
Du moderierst das nach außen,
Thomas. Lange beim letzten Mal, Thomas, oder?
Ist die Sprecherkabine, die alte, noch in der Tribüne erhalten geblieben oder ist die wegrationalisiert?
Nein, die ist noch erhalten geblieben. Also die Sprecherkabine, die wird irgendwann verschwinden. Ja, wir wollen ja die Planungen sehen vor, dass dort hinten eine Glaswand angebracht wird, dass die Sprecherkabine verschwindet, dass die fünf Sitzreihen, die sich dort hinter der Zwischenwand befindet, dass die wieder ertüchtigt werden. Und ja, aber wie gesagt, das ist dann eines der nächsten Bauabschnitte, wenn wir die Gelegenheit bekommen, die Statik in Ordnung zu bringen. Aber dazu reicht jetzt erstmal das Geld nicht. Wir machen jetzt das Dach. Das haben wir gemacht. Wir haben die Balken, die Lattung und so weiter. Das ist alles erneuert. Jetzt kommt noch die Brandmeldeanlage rein. Und ja, dann wird noch was im Nachwuchstrakt passieren. Und dann ist das Geld, was wir jetzt förderfähig bekommen haben und der Eigenanteil, den wir zur Verfügung hatten, dann auch erstmal alle.
Sehr gut.
Aber da sind wir auch schon ein gutes Stück vorangekommen.
Ja, das kann man nicht anders sagen.
Thomas, wir müssen ich muss dir jetzt seitlich, um im Fach zu bleiben, reinkrätschen. Und vielleicht gelb dafür, Kassier nächste Woche. Die Polizei steht vor der Tür, also jetzt nicht bei dir, aber bei uns als Gast. Und
Klingeling.
Da haben wir einen festen Termin vereinbart. Hörst du das jetzt gleich noch an, wenn der Olaf Hoppe sich mit uns unterhält? Ja, ne? Oder,
ja, gerne.
Oder als Podcast.
Ich höre heute die ganze Sendung.
Ja. Sehr schön. Ja.
Auch heute mal, ja? Okay, schön.
Ja, du kannst dich doch rausreden, du kannst doch sagen, ich höre den Podcast. Das ist aber die schöne Möglichkeit zu sagen, ja, das geht ja auch über den Podcast. Gut, dann danke, dass du wieder zur Verfügung gestanden hast, uns mit Neuigkeiten versorgt hast. Schönes Wochenende.
Ja.
Und
ja, liebe Grüße an die Polizei und ein schönes Wochenende allen Lokführern. Macht's gut. Tschüss.
Das Lokruf-Wunschkonzert am Freitagabend. Unser nächster Gast, über den wir uns besonders freuen, Olaf Hoppe, der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Pflanzki, und schönen guten Abend, Herr Hoffmann, und guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Hoppe, so förmlich und so ausführlich haben wir lange keinen Gast mehr gehabt, der sich so ausführlich geäußert hat zu Beginn und alle begrüßt hat. Vielen Dank dafür. ich möchte möchte direkt mal wissen, Polizei und Fußball ist ja ein regelmäßiges Ensemble. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Wie ist Ihr Verhältnis zum Fußball, wenn Sie jetzt nicht gerade im Einsatz sind?
Na, sonst macht man es sozusagen als Sport, ja? In der Freizeitbetätigung. Ja. Und ich bin kein begnadeter Fußballer, weil ich aus dem Schwimmbereich komme.
Sind wir auch nicht.
Aber so ist das der Wechsel zwischen dem Beruf. Ne? Man hat ihn einsatzbedingt und man macht ihn trotzdem zum Sport, zum Fitbleiben und
Spaß. Ist das gut, wenn man jetzt als Polizeibeamter nicht und auch noch Fan des Vereins ist, wo man dann am Samstag oder Freitag oder Sonntag stehen muss? Ist das vorteilhaft?
Also ja und nein. Wir gehen damit alle sehr unterschiedlich um. Natürlich fiebert man mit, aber es gibt einen Unterschied, ob ich gerade da beruflich fixiert sein muss oder ob ich mit dem linken rechten Ohr mich dafür interessiere. Und ich zum Beispiel bei der Fußball-WM bei allen Spielen in Leipzig dabei, das habe ich natürlich genossen. Ja, da ist man dann nicht mehr Polizist, sondern ist man tatsächlich dann ein begeisterter Zuschauer.
Waren Sie da schon Sprecher? Nee, da waren Sie noch, da müssen Sie ja gerade in der Ausbildung gewesen sein.
Ich bin seit 20 Jahren, als ich bin. 1999 habe ich angefangen und 2006 war ich damals in der Polizeidirektion Leipzig und tatsächlich im Rahmen des Fußballeinsatzes wirklich präsent und hatte die ausländischen Delegationen zu betreuen, die also als fankundige Beamten von Holland bis Südkorea da waren.
Südkorea-Fans, da wird ja immer gesagt, die räumen ihren Block nach dem Spiel sauber. Ist Ihnen das noch in Erinnerung, wie der Block nach dem Spiel Südkorea-Frankreich gewesen ist? Oder haben Sie sich damit gar nicht beschäftigt?
Danach weiß ich nicht, aber es war schon eine bemerkenswerte Atmosphäre durch diese Sportkart. Also wirklich schön, sehr Hammer eigentlich.
Wann war Ihr persönlich erster Kontakt jetzt mit Fußball? War das war dann die WM oder hatten Sie vorher schon mit Fußball in Leipzig zu tun? Beruflich natürlich.
In Leipzig bin ich erst seit 2001. Ich komme aus Freital bei Dresden und damit ist natürlich Dynamo in meiner Jugend mit meinen Eltern zusammen präsent gewesen.
Dynamo. Ja, das ist Freital, am Tharander Wald und so weiter und so fort. Klar, kennt man. Wie ist denn das Verhältnis, um das jetzt mal weiter zu öffnen, das Verhältnis der Polizei zum ersten FC Lok Leipzig?
Aus meiner Sicht und auf der Basis der Arbeit, vor allen Dingen mit dem Revier Südost, was also dafür zuständig ist, ein sehr enges und professionelles. Wir haben logischerweise immer im Zusammenhang mit der Spielvorbereitung Kontakt über die Sicherheitsgespräche. Die Polizeidirektion selber hat ja einen Stab, arbeiten im Referat Einsatz mehrere Beamte und da gibt es zwei. Einer davon hat immer speziell Kontakt, um auch mal ganz auf dem schnellen Weg da sich auszutauschen und den Einsatz auch vorzubereiten.
In den früheren Jahren war jetzt, wenn man sich alte Videos anschaut und so weiter, und viele kennen das ja auch, das war auch ein Teil des schlechten Rufes des Vereins, immer viel Polizeipräsenz vonnöten, weil es immer wieder Theater gab. Und wir, also jetzt Marco und ich, wir empfinden das in den letzten Jahren, ist es schon weniger geworden, ist es ruhiger geworden, empfindet das die Polizei Leipzig auch so?
Ja, bestätige ich voll. Gerade in der Zeit 2013, 2014 war ich selber auf dem Revier Südost und habe auch ein paar Einsätze, die wir hatten, geführt und vor allen Dingen war es Gespräche, die miteinander geführt haben, zum Teil auch der Wechsel von Personen, wo eine deutliche Annäherung miteinander da vorhanden war und seitdem läuft das aus meiner Sicht rund.
Seitdem läuft das rund, sehr gut zu hören. Es war jetzt gestern bei RTL eine Dokumentation gewesen, eine Dokumentation mit Henning Baum, der unter anderem auch die Anti-Corona-Demo im November in Leipzig besucht hat. Da kommen Sie zu Wort und auch ein Kollege. Sind Sie zufrieden mit der Sendung? Das würde mich grundsätzlich interessieren, bevor Thomas dann tiefergehende Fragen hat bei der Darstellung der Polizei.
Ja, das war ja ein intensivsten Projekte, was man hatten. Es fällt ja schon schwer, sich mit Kameras, mit so intimen Einblicke zu gewähren und gerade aus Polizei, die ja in den Medien ständig immer in der Diskussion steht, egal welche Seite uns dort gut oder schlecht gesonnen ist. Also die Kritik perlt ja permanent auf uns oder prasselt permanent auf uns rein. Und da war das, um so ein Projekt zu machen, wo man wirklich ständig begleitet wird, wo das Drehteam über Tage hinweg an einen dranhängt, da muss man erstmal Kollegen finden. Und ich glaube, in der Dimension, in der Länge, in der Größe, in der Intensität, also wir waren ja wirklich für über 5 Monate da, jetzt nicht jeden Tag. Und wenn man überlegt, dass man für zwei Minuten circa 10 Stunden Filmmaterial aufgenommen hat. Man hat mich, glaube ich, über ein paar wenige Sekunden gesehen. Ich war insgesamt 3 Stunden alleine in der zweiten Aufzeichnung und während der Einsatzphase am 7. Dezember selber nochmal eine 3-5 Stunden. Das ist ein enormer Aufwand und aus unserer Sicht war es vor allen Dingen schön, dass man auch so ein bisschen die innere Seite, die Emotionen, die dahinter stecken, gezeigt hat. Man hat, glaube ich, schon einen recht tiefen Einblick in unser Alltag, in unsere Ausbildung, in unser Herz bekommen.
RTL ist zufrieden. Die hatten also gestern sehr gute Quoten damit und es wird auch gut bewertet. Was mir persönlich nach dem Anschauen dieser Dokumentation hängen geblieben ist, sind zwei Sachen. Einmal dieser Beamte Philipp heißt er, glaube ich, als seine Frau sich dazu äußert, zu dem Job, den er macht und ob sie damit zufrieden ist, dass er macht. Und dann die eine Beamtin, die da zu Pferd unterwegs war und die dann erzählt hatte, dass sie eben angegriffen werden, dass jemand Molotow-Cocktails gezielt auf dieses Pferd oder auf das Pferd schmeißt, das Pferd dann brennt. Und da frage ich mich, egal mit welchen Beweggründen man irgendwo hingeht, ob das Fußball ist, Demonstration, sonst was, ist das in der heutigen Zeit Normalität, dass Menschen so leicht Grenzen überschreiten mit dem Wissen, wenn ich jetzt diese Sache mache, wenn ich jetzt den Stein schmeiße, dann ist das ja voraussichtlich so, dass jemand verletzt wird, wenn nicht gar getötet wird. Ist das heute normal, dass die Menschen der Meinung sind, dann ist es halt so?
Also ich denke, man muss das differenzierter sehen. Die Schwierigkeit ist erstmal die, dass wir, glaube ich, alle so sind, dass die negativen Ereignisse uns viel deutlicher hängen bleiben. Das ist auch in unserer Gesellschaft, auch in der Medialwahrnehmung ja viel intensiver, dass sich alle negativen Nachrichten stark verbreiten und besser verkaufen. Und es gibt jede Menge positive Momente in unserem Leben, aber die uns widerfahren, wenn man angegriffen wird, das sind natürlich die einprägsamen. Und ja, in unserer Wahrnehmung oder zumindest mit meiner Kolleginnen und Kollegen auf der Straße, und da reden wir wieder vom Gefühl, da ist das schon so, dass es eine Veränderung gibt. Auch die Faktenlage sieht dazu aus. Grenzen werden deutlich schneller überschritten inzwischen. Das ist aus unserer Sicht schon nicht nur ein Gefühl, auch teilweise eine Tatsache.
Da gibt es da irgendwelche Interventionen oder irgendwelche Planungen seitens der Politik, dass man dagegen irgendwann mal irgendwas unternimmt, weil man kann das ja nicht ausrufen und einfach laufen lassen. Da muss ja irgendwann mal irgendwie, wie auch immer, ein Punkt gesetzt werden und sagen, jetzt ist hier Schluss an dieser Stelle.
Ja, die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass wir alle als Gesellschaft aufgefordert sind, dass sich eine mögliche Konfliktspirale nicht weiterdreht sozusagen. Wir müssen uns alle immer fragen, was wollen wir von der Polizei? Wir sind eigentlich grundsätzlich eine völlig andere Ausrichtung als andere Polizeien und alle, die immer fordern, dass sie härter werden soll, intensiver mit Zugriffsrechten ausgestattet werden soll, der muss halt auch wissen, ist das jetzt so, dass wir wirklich martialischer noch mehr werden sollen, weil wir grundsätzlich in unserem Land eigentlich schon so aufgebaut sind, dass wir insgesamt in der Gesellschaft ein normgerechtes Verhalten anlegen und nur die wenigen, die da ausbrechen, mit denen beschäftigen wir uns. Und deswegen ist immer grundsätzlich eine kommunikative, deeskalative Polizei ja eigentlich besser als eine, die so martialisch auftritt und nur noch schlägt und macht. Und da sind wir alle gefordert, ja. Also Politik ist da ein Punkt, aber es ist nicht nur die Politik. Jeder Einzelne von uns sollte darüber nachdenken, wie wir das eigentlich auch zu Hause tun sollen, bevor wir in den Konflikt steigen. Lassen wir das ausufern oder ist es vielleicht auch nicht verkehrt, einfach mal wieder sich ein bisschen zu entschleunigen, runterzufahren und den Schritt zurückzugehen?
Hat sich das Verhalten der Menschen, also ich drehe es mal um, ich fahre nachts mit dem Auto, dann werde ich angehalten im Harz, dann ist die Polizeischule da unterwegs, macht dann eine Verkehrskontrolle und da sage ich mir, ist das generell auch so bei solchen, ich sag mal, solchen simplen Geschichten, dass die Menschen aggressiver sind als früher, oder ist das bloß so eine Wahrnehmung, weil man es halt auch bloß siehst oder sieht, wenn was passiert?
Ja, das ist jetzt für mich schwer einzuschätzen, da müsste ich sozusagen über den kompletten Zeitraum immer auf der Straße zu sein. Ich kann jetzt nur sagen, dass in meiner Zeit, als ich im Streifendienst war, gab es genügend Situationen, wo sich Menschen sozusagen, obwohl sie im Unrecht waren, so absolut im Recht fühlten. Und dieses Problem, das erlebe ich heutzutage auch immer noch, dass wir in der Verkehrskontrolle schnallen sich Menschen vor einem an und sagen, dass die ganze Zeit angeschnallt waren. Und die Fehlerkultur, also dazu zu stehen, dass man gerade was falsch gemacht hat, das ist schon immer ein Problem. Und ob das jetzt wirklich intensiver geworden ist, das wage ich eigentlich so gar nicht zu sagen, sondern da haben wir teilweise einen gleichbleibenden Prozess. Wir haben nur Grenzverletzungen im Extrembereich sind doch schon deutlich mehr genommen. Also die Gewalt geht schon durchaus schneller vom Start.
Ich würde jetzt provokativ sagen, Sie haben gesagt, die Polizei ist ja eher so deeskalierend kommunikativ. Würde ich sagen, aber es dankt Ihnen keiner an der Stelle. Ist das nicht frustrierend, wenn Sie sagen, wir bemühen uns eben nicht so eine Haut drauf, Polizei zu sein. Gleichzeitig geht die Gewaltspirale nach oben. Muss doch frustrierend sein.
Ja, das ist es definitiv. Und manchmal wiederum auch nicht. Also das ist vielleicht so die Kernproblematik unseres Berufes, dass er nicht unmittelbar den Menschen hilft,
der Mensch, mit dem wir zu tun haben, der will uns gerade in dem Augenblick nicht haben, sozusagen, sondern wir sind ja mittelbar für die Gesellschaft da, um das Thema Sicherheit zu gewährleisten. Und da ist es für den Rettungssanitäter oder für den Feuerwehrmann einfacher, weil er unmittelbar Hilfe leistet. Im Kontext aber, und das glaube ich, zeigen auch die Umfragen, dass der Großteil der Menschen mit uns als Polizei stark zufrieden ist. Also da ist ein Politiker und alle, die sind eher in der unteren Range, während die Polizei da ein deutliches Vertrauen hat. Und demgegenüber steht diese mediale Wahrnehmung, die wir in Netzwerken erfahren, die wir im Teil auch in den Medien erfahren. Da müssen wir aber manchmal ein bisschen aufpassen, was ist jetzt die Filterblase und was nicht dahinter. Und in dem Kontext hat man tatsächlich als Polizist eine sehr hohe Anforderung auch an sich selber, an die Eigenmotivation im Umgang damit. Und da braucht man gefestigte Familien, einen gefestigten Umgang miteinander. Und das macht es manchmal komplex. Aber es gibt halt viele gute Seiten in dem Beruf, viele echt schöne.
Zum Beispiel? Ja. Also jetzt bekommen Sie, so wie wir alle, die negativen Meldungen mitbekriegen. Gibt es denn auch positive Meldungen, die Sie wahrnehmen, wo es heißt, ja, die Polizei hat irgendwas toll gemacht, oder nehmen wir das bloß nicht wahr, dass es sowas gibt, also wir jetzt als Nicht-Polizisten?
Die gibt es definitiv. Jetzt gerade bei mir jetzt im Team erreichen uns ja nicht nur die Beschwerden jeden Tag von den Bürgern, sondern auch Dankschreiben in vielerlei Hinsicht. Das ist also weiterhin vorhanden. Na klar ist es immer so, dass der Meckerer ist deutlich aktiver in der Wahrnahme. Können wir uns ja alle selber mal in sich fragen. Also wie gehen wir mit dem Thema Dank um? Schimpfen wir mal schneller mit jemand anders oder wie danken wir ihm? Aber die schönen Momente gibt es, wenn man bei der Vermisstensuche jemanden wiederfindet, ist das da, wenn man helfen kann an bestimmten Punkten. Aus Polizei hat man, glaube ich, auch eine Reportage gesehen, dass es da schon Dinge gibt, wo wir aktiv sind, selbst wenn man beim Verkehrsunfall helfen kann. Es gibt Kollegen, die helfen kurz beim Radwechsel auf der Autobahn unterstützen. Also es gibt viele Dinge so im kleinen Bereich, aber sie gehen manchmal so ein bisschen unter, weil wir uns halt auf die schwierigen Dinge konzentrieren. Und was auch klar ist, wenn wir meine Kolleginnen und Kollegen Ermittlungserfolge haben, intensive, wenn das Zusammenspiel mit der Staatsanwaltschaft klappt. Wir hatten jetzt in der Woche wieder einen sehr guten Erfolg, wo es auch zum beschleunigten Verfahren gekommen ist und der Täter innerhalb der wenigen Stunden auch seine Strafe erhalten hat. In dieser Komplexität macht das vielen Spaß.
Welche Motivation hatten Sie 1999 zur Polizei zu gehen und wie erhalten Sie sich Ihre Motivation, Ihre tägliche Motivation bei all den Umständen, die es gibt?
Ja, man steht ja immer so an dem Punkt, was möchte man kann im Leben machen und als junger Mensch, als Jugendlicher ist ja immer so die Schwierigkeit, ist das jetzt was für mich? Also wann reift bei uns allen die Erkenntnis in seinem Job zu landen und manche brauchen da länger und manche finden ihn schneller und für mich war es damals eine Überlegung, wie meine Motivation in mir, wie die entsteht, wo die ist. Und da war es für mich immer so ein Punkt, dass ich gerne das hätte, dass ich einen Job habe, der irgendwie jeden Tag mich irgendwie neu auf die Probe stellt. Und das merke ich auch an den jetzt nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen, dass es denen auch so geht. Ich habe auch gestern eine Reportage wieder gehört. Also dieses jeden Tag das Ungewisse, was einerseits zwar sehr nervenaufreibend sein kann, aber auch nicht das Spannende ist, das macht den Job so gut. Und er ist einerseits körperlich, er ist auch geistig durchaus fordernd in vielen Punkten und dieser Wechsel. Und dann, ja, man geht schon mit dem Idealbild heran, dass man da in dieser Dienst an der Gesellschaft tut. Und wenn man dann merkt, dass man seinen Job hat, und bei mir ist es jetzt so, das ist meine Polizei, ja, mich ärgern sicherlich manchmal einzelne Leute untereinander und manchmal ärgern mich vielleicht auch ein Fußballfan, aber es ist meine Polizei sozusagen, für die stehe ich, deswegen mache ich, deswegen bin ich auch Sprecher, weil ich sie doch liebe.
Bei der Situation, oder in der Situation können wir gleich mal fragen, Ihr derzeit stärkstes Argument einem jungen Menschen gegenüber, um den jetzt begreiflich zu machen, mach doch mal eine Ausbildung bei der Polizei.
Mein stärkstes Argument? Das ist die Vielfältigkeit, die wir haben. Spannung drin, es gibt keine Langeweile, es ist immer futternd, man kommt immer weiter, man lernt unzählig viele Menschen kennen. Also der Horizont erweitert sich ständig.
Ja, in der Dokumentation waren die zwei Ausbildungswege ja aufgezeigt. Das war einmal der 30 Monate und einmal 36 Monate, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das richtig?
So grob passt das. Und was auch viele gar nicht wissen, ist, dass tatsächlich in Deutschland weltweit die am intensivsten und am längsten ausgebildete Polizei ist. Also alleine ich jetzt habe ja sozusagen über 5,5 Jahre die Schulbank gedrückt, das Studium gemacht. Das ist schon enorm.
Ja, ich glaube, das kam im Zusammenhang mit dem Also die Fridays in Amerika werden jetzt immer wieder diskutiert. Ich glaube, in Amerika ist glaube ich ein halbes Jahr Ausbildung oder irgendwie, also eine extrem kurze Ausbildungszeit und mit all den Problemen, also Vorteile, die es natürlich für das Polizeisystem hat, aber natürlich auch den Problemen, die es dann hier und da gibt. Ich meine, wird ja auch oft genug thematisiert rundherum. Ich würde übrigens sagen, spannend ist bei mir auch, ich bin Lehrer, natürlich auch, ich habe gerade gelernt, Polizist und Lehrer haben so, von wie sie einen Job beschrieben haben, jetzt nicht gewusst, dass sie Polizist sind, dachte ich auch, der beschreibt eigentlich meinen Job. Jeden Tag irgendwie ungewiss, es kann gefährlich werden, aber es ist irgendwie spannend und man lernt viele Leute kennen. Eigentlich auch der Lehrerjob. Aber gut, lassen wir das an der Stelle mal sein. Wie wird man denn eigentlich Polizeisprecher? Das würde mich noch interessieren. Und wie sieht Ihr Tag als Polizeisprecher aus? Müssen Sie in den Einsatz? Und ist der Polizeisprecher nur so ein Bereich Ihres Arbeitens? Oder sind Sie im Prinzip zurzeit nur im Büro?
Ja, wie wird man Sprecher? Wir haben, das ist so, das meine ich auch vorhin als Argument für den Nachwuchs. Wir haben ja innerhalb der Polizei, wir überspitzt es natürlich in unserer Werbung, wir sprechen ja von 1 Job 1000 Möglichkeiten. Natürlich haben wir jetzt keine 1000 Möglichkeiten und auch nicht für jeden diese vielfältigen Möglichkeiten. Aber die Bandbreite ist ja da. Ne? Haben Sie gesehen, von der Reiterstaffel, Bereitschaftspolizist bis Hubschrauber, Kriminalpolizei und unter anderem gibt es halt auch den Sprecher und der Sprecher ist ja nur ein Punkt, es gibt ja mehrere bei uns, die das machen. Und das, für mich war das ein Punkt, weil ich grundsätzlich ein kreativer Mensch bin, aus einer kreativen Familie komme. Mein Papa ist also Kunstlehrer und Kunsterzieher gewesen. Und eigentlich halte ich den Beruf des Polizisten an sich für einen eher unkreativen Job. Stark von den Regeln geprägt, die Regeln durchzusetzen. Aber gerade beim Sprecher, über den ich ja jetzt, bei dem ich ja im letzten Jahr hier nach Leipzig zurückgekommen bin, war ich ja vorher beim Social Media Team, habe das teilweise mit aufgebaut. Da kann man sich kreativ durchaus ausleben. Ja, die Formulierungen, wir schreiben ja nicht nur mit den Informationen, wir schreiben Danksagungen, Einladungen, wir kriegen jeden Tag Mails, reagieren auf Beschwerden, haben so ein Grundprinzip bei uns im Team, dass wir eigentlich wie eine gut funktionierende Hotline sein müssen. Also wenn man sich an uns wendet, muss man Hilfe bekommen. Man darf nicht das Gefühl haben, man wird abgewiesen, sondern das ist wichtig, wir sind aus Polizei Dienstleister und sind für den Menschen da. Deswegen ist das, hängt da immer viel dran. Man muss viel recherchieren dazu. Und diese Art und Weise hat mich schon immer fasziniert. Und da ich meinen Beruf liebe und Ihnen gerne erkläre, was ich gerade hier mache, ist dann irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man vielleicht an diese Stelle kommt. Und bei mir ist tatsächlich auch ein langer Weg gewesen, mit der Zielstellung immer in diesem Bereich zu arbeiten. Ich habe damals im Studium schon im Nebenfach Öffentlichkeitsarbeit gemacht, war unter anderem Praktikum bei verschiedenen Sendern und habe mich weiterentwickelt. Und über das Social Media Team habe ich auch eine Fortbildung zum Social Media Manager erhalten. Stehen auch mit allen anderen Polizeien und uns Gleichgesinnten im Kontakt. Das war ja auch so damals so neu, 2015 war das eine neue Welt. Wir waren alle so verrückte Menschen in dem Teil und diese Art von Kreativität bringt das mit sich. Und ein typischer Tag, ja, das kann man bei uns eigentlich so sagen, wir sind von 6 bis 18 Uhr immer präsent und nehmen auch das Telefon mit nach Hause und sind grundsätzlich auch erreichbar. Nachts versuchen wir das etwas einzuschränken, also nur wenn jetzt größere Situationen wirklich sind, wo es einen Sprecher bedarf, dann kommt jemand vom Team auch nachts raus. Ansonsten sind wir Ansprechpartner den ganzen Tag. Bei uns klingelt ohne Ende das Telefon, weil alle Medien anrufen, sämtliche Journalisten. Wir haben ja in Leipzig eine sehr hohe Dichte. Wir haben ziemlich alle Sender auch hier präsent. Wir haben auch im Printbereich sehr viele vor Ort. Das ist der ein Punkt in Leipzig. Leipzig ist eine Medienstadt. Ja. Wir sind als Polizei hier die mit der höchsten Kriminalitätsbelastung. Wir haben die meisten Einsätze. Also im Schnitt fahren wir in 24 Stunden ja unsere Streifen 400, 450 Einsätze. Deswegen sieht man, wenn wir am Tag dann vielleicht 5 Nachrichten rausbringen, dass das nur ein kleiner Bereich ist, den wir berichten. Also die vielen Nachfragen dann logischerweise, wenn man Medieninformationen schreibt, ein Fernsehsender, der braucht ein Gesicht, jemand, der das erzählt, wir jetzt im Radio, ich kann Ihnen ja nichts Schriftliches schicken, dann können Sie es vorlesen, aber das ist natürlich nicht so authentisch.
Ja, dann jede Menge Projekte. Wir haben die Internetseite, die interne Kommunikation. Also das Team ist voll aktiv und zu uns gehören immer noch die parlamentarischen Anfragen. Also unsere Politik hat ja sozusagen, kontrolliert ja logischerweise die Regierung also die Parlamentarier. Und dann gibt es jede Menge kleine Anfragen, die wir beantworten müssen. Die Bürgerbeschwerden, die Nachwuchswerbung selber. Wir haben ja Berufsberater, wir haben Praktikumsbetreuer. Das ist alles Kommunikation. Das ist alles das Team. Da ist jeden Tag wirklich volles Gewusel und spezielle Einsätze kommen zusätzlich noch drauf.
Gute Einblicke in Ihre Arbeit, gute Einblicke in die Arbeit der Polizei insgesamt, viel zu wenig. Wir sollten das unbedingt wiederholen. Ich habe eine letzte Frage und zwar wie folgt. Was ist ein guter Tag für einen Polizisten, wenn er abends nach Hause kommt und sagt, er, ich habe heute 10 Straftaten verhindert oder ich habe heute 10 Straftäter dingfest gemacht?
In dem Fall ist es beides. Indem man die dingfest macht, tatsächlich, das ist ein Ermittlungsverfolg, wo alles unläuft bei jedem von Polizisten und Vermittler wirklich eine feine Sache. Und indem er diesen Erfolg hat, verhindert er auch weitere Taten.
Okay, der hat diplomatisch geantwortet. Aber wahrscheinlich ist das auch bei jedem Beamten dann anders, oder? Das Empfinden.
Naja, dass man sich halt spezialisiert hat. Ja?
Naja. Also, doch, oh, da fällt mir noch eine Frage ein. Gottes Willen, hätte ich beinahe vergessen.
Ich habe auch noch eine übrigens.
Warte. Wenn ich als junger Mensch zur Polizei gehen möchte und bin tierlieb und sage, ich möchte aber nur zur Polizei, wenn ich zur Hundestaffel oder zur Reiterstaffel komme, geht das? Kann man das so? Kann man sich so bewerben?
Also nein, man wird grundsätzlich erstmal Polizist im Streifendienst oder bei der Bereitschaftspolizei und dann gibt es Möglichkeiten, sich zu entwickeln und die sind natürlich dann durchaus weniger vorhanden. Es ist immer von Vorteil, eine Zielrichtung zu haben, sie anzustreben, weil das in der Motivation auch im Leistungsprinzip dann Vorteile bringt, aber garantiert ist es nicht, weil wir haben ja auch viel mehr Menschen im Streifendienst als bei der Diensthundestaffel beispielsweise. Mhm. Aber die Möglichkeiten sind da.
Okay, Marco, deine letzte Frage?
Ich habe sie tatsächlich vergessen, die Frage, die ich einstecken wollte. Ich habe aber eine andere noch, da ich mal den Kreis schließen zum Beginn unseres Gesprächs. Wir haben darüber gesprochen, dass die Gewaltspirale zum Beispiel schon ein bisschen stärker ansteigt und was die Politik dagegen machen könnte. Wo sehen Sie eigentlich den Grund dafür, dass die Grenzen sich verschieben im Moment zu dem, was Menschen sich wagen zu tun gegenüber der Polizei?
Ja, viel hängt mit der Unzufriedenheit zusammen. Manchmal auch mit der Hilflosigkeit mit bestimmten Situationen. Das ist, glaube ich, ein elementarer Faktor und Veränderung in unserer Gesellschaft an sich natürlich.
Okay. Vielen Dank für die Zeit. Thomas hat gesagt, wir können noch viel länger schwatzen. Gerne auch dann, wenn wir wieder im Spielbetrieb sind, dann auch in unserem Podcast wieder, Herr Hoppe. Alles Gute für Sie.
Und jetzt noch ganz wichtig, der Musikwunsch von Ihnen, aber auch vom Polizeipräsidenten. Möchten Sie selber ansagen?
Ja, von AC/DC, Thunderstruck.
Damit viel Spaß und auch den Polizeipräsidenten viel Spaß beim Zuhören. Viele Grüße. Dankeschön. Tschüss.
Ja, schönen Abend allen noch. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Das Lockrufe-Wunschkonzert am Freitagabend. Musikwunsch für den Sprecher der Polizei Leipzigs, Herrn Hoppe, und den Polizeipräsidenten hat uns verraten. Der hört das auch gern. Und warum nicht? Ist ja auch schöne Musik. AC/DC. Marco, hast du ein bisschen Luftgitarre gespielt?
Nee, leider nicht, weil ich ja nicht nebenbei Lockrufe-Wunschkonzert höre, weil es mir so anstrengend ist, immer Ton an, Ton aus und so weiter und so fort. Aber ich werde es nachholen. Ich verspreche es, nachholen. Vielleicht werde ich ja nächste Woche dann schon wieder mit dem Mixer in der Hand durch die Küche tanzen. diese Woche ist ja nur Schreibtisch in Anführungszeichen. Aber Thunderstruck, muss ich sagen, ist auch ein Song, den kann man sich durchaus wünschen. Da haben der Polizeisprecher und der Polizeipräsident wieder Pluspunkte gesammelt. Nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Ich glaube, André Göhr ist auch AC/DC-Fan, oder?
Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe es ja immer wieder gesagt, wenn wir Bühnenshows gemacht haben, du kannst natürlich heute AC/DC spielen, das wird dann als Disco-Fox getanzt. Das ist natürlich jetzt überall angekommen, diese Musik bei den Menschen. Die Hausaufgaben, beim letzten Mal hatte ich dir ja extra noch einen Prüfer dazu geholt, den André Göhr.
Ja, deswegen, André Göhr, auf den bin ich ja
ein bisschen sauer, oder? Gekommen, ja. Aber der hat ja nicht...
Naja.
Aber deine Unterstützer, die haben irgendwie ein bisschen gefehlt und die dich nicht unterstützt.
Ja, die hast du bestimmt irgendwo eingekesselt oder so.
Ja, aber heute mal sehen. Du hast bis nach dem nächsten Gast noch Zeit, das zu lösen.
Ja. Zu lösen, ja.
Und dann hast du aber keine Hilfe heute. Es sei denn, deine Berater sind dabei und beraten dich mal. Also ich stelle dir erstmal die Aufgabe. Die Lokspezifische ist relativ einfach für dich, denke ich mal. Statistisch gesehen, in welcher Halbzeit schießt dir Lok Leipzig die meisten Tore? Also Lok Leipzig, immer gesagt, Lok Leipzig, VfB, Lok Leipzig. Und
das soll wohl relativ einfach sein, weil es eine 50-50-Chance ist.
Nö, das ist, ja gut.
Und wer macht denn solche Statistiken?
Na, viele, da täuscht dich mal nicht. Ich sehe schon die Statistiker zu Hause sitzen, die dir sagen, Mensch, das muss man doch wissen.
Schönen Gruß an Jens Peter Hirschmann.
Naja, so, und die zweite, die übergreifende Fußballfrage, was geschah Peter Neururer bei seinem Trainerdebüt in bei Kickers-Offenbach? Und die Antwort gibt es dann heute auch noch.
Ja.
Jetzt kannst du versuchen, da eine Antwort zu... Was ist denn mit Matthias? Hilft er denn nicht?
Matthias hilft mir, aber der ist heute leider unpässlich. Und ich glaube auch nicht, dass Matthias Zeit und Muße hat, so eine Statistik zu entwickeln mit den Toren. Das ist ja wirklich so 50-50. Hm. Ding, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Schwierig, da muss ich mal länger drüber sinnieren. Ich habe ein Gefühl, man soll ja eigentlich dem Bauchgefühl folgen, aber, da sind wir schon wieder bei Peter Neururer. Ich glaube, ich habe nicht nämlich schon die Antwort beim Thema Bauchgefühl. Gut, ich habe ja noch einen Gast Zeit, mir Gedanken zu machen, Thomas. Und irgendwann, ich habe nicht jeden Freitagabend Feierabend. Ich kann auch mal die Hausaufgaben auspacken aus dem Bereich Geschichte. Englisch, bist du da fit?
Nein.
Na, siehst du, das sind wir doch schon, das ist doch genauso wie bei mir jetzt, ja.
Aber cool abgeblockt, oder?
Das Geschichtsbuch. Ja, gut abgeblockt.
Meine Stärken in der Schule waren die Fächer Wandern, Häkeln und Gartenarbeit, glaube ich.
Und Löffelschnitzen, halt alles dreist, was man im Harz so macht.
Ja, da war ich aber in Leipzig noch.
Ah, da warst du nicht im Harz.
Ich bin übrigens, du hattest doch damals, als der Zoodirektor zu Gast war, kannst du dich erinnern, ganz am Anfang?
Ja.
Da hast du mich doch mal gefragt, ob ich denn schon mal im Leipziger Zoo gewesen wäre.
Ja,
und jetzt will ich, da ist mir später eingefallen, mein Lieber, ich habe sogar im Leipziger Zoo Schule gehabt, Unterricht in der Zooschule.
In der Zooschule, ja, da bin ich mit einer Klasse von mir auch gegangen. Da konnte man sich so verschiedene Reime machen, um sich dann irgendwelche Tierarten oder so zu merken.
Wir haben da richtig Unterricht gehabt da drin. Also, so viel mal dazu. Wir machen Musik und dann geht's weiter mit unserem nächsten Gast, Christoph Schumacher. Und das ist auch eine spannende Geschichte. Bis gleich. Das Lockenwunschkonzert am Freitagabend. Unser nächster Gast, Christoph Schumacher, der Vorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins Tüpfelhausen. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Herr Schumacher?
Ja, das haben Sie richtig gesagt. Wunderschönen guten Abend natürlich.
Schönen guten Abend. Schön, dass das klappt.
Guten Abend. Was mich ja schon lange bewegt, ich darf ja Christoph sagen, weil wir uns schon eine Weile kennen, aber ich habe dich noch nie gefragt, Christoph, warum heißt Tüpfelhausen Tüpfelhausen?
Das ist eine gute Frage. Die kommt da, wo ich herkomme, aus dem Rheinland. Kleine Kinder, die noch nicht so ganz richtig fest auf den Beinen sind, die nennt man Tüpfel. Die sich meistens noch irgendwo festhalten, wenn sie hin und her gehen. Und für die wollten wir ein Zuhause machen. Und jeder kennt Entenhausen. Und da hieß es natürlich damals Tüpfelhausen ein. Und das war ein Haus für Kinder und Familien zu bauen und zu errichten, in dem sich alle Familien wirklich wohlfühlen.
Und das ist ja ein Verein, wie ich das sehe, eingetragener Verein. Wie haben die da auf dem Amt geguckt, als sie mit dem Namen ankamen?
Die konnten damit leben. Also es war nur hinterher so, umso weiter wir uns entwickelt haben und irgendwann auch mit dem Bundesministerium zusammengearbeitet haben, die haben schon mal ein bisschen komisch geguckt, weil die anderen Vereine haben immer so tolle Namen, Verein für das und das und jenes. Und da war Tüpfelhausen doch mal... eher was anderes, aber inzwischen hat sich der Name, glaube ich, sehr gut etabliert und ist sehr bekannt.
Und für alle, die den Verein jetzt nicht kennen, können Sie ganz kurz umschreiben...
Die wenigen,
die zwei, drei, die es nicht kennen, noch mal ganz kurz umschreiben, was das Kerngeschäft oder die Kernaufgabe dieses Vereins ist.
Wir haben drei Aufgabenbereiche. Das eine ist unser Familienzentrum in Leipzig-Leutsch, die Seele unseres Vereins, in dem wir Familien und Kindern und Jugendlichen mit unserem vielfältigen Angeboten weiterhelfen. Teilweise haben wir bis zu 20 Angebote pro Tag. Das ist eine Töpferwerkstatt, eine Kreativwerkstatt, Beratungsangebote, eine Krabbelgruppe, Nachhilfe, all das. Also die Nachhilfe ist im Bildungszentrum. Das Familienzentrum macht diese Dinge mit Familie, mit Kindern und Jugendlichen. Dann die informelle Kinder- und Jugendarbeit mit unserem Bildungszentrum Georg, kein Kind zurücklassen, und unsere vielfältigen internationalen Jugendbegegnungen und Austauschen, wie dem internationalen Fußballbegegnungsfest und anderen Dingen.
Mhm. Marco, wusstest du das alles?
Naja, schon. Also Tüpfelhausen kenne ich schon eine Weile. Ich weiß jetzt nicht, wann Tüpfelhausen gegründet wurde. 10 Jahre sind es bestimmt schon, oder?
Richtig. Sie hatten mich am 11. April, also vor wenigen Tagen, haben wir 10 Jahre gefeiert. Die Feier sieht etwas kleiner aus, wegen Corona, aber ansonsten haben wir innerlich gefeiert und uns gefreut.
Geht ja viel so.
Genau. Tüpfel Außen hat auch eine relativ gute Beziehung zur Leipziger Zeitung, zur Internetzeitung. Deswegen kenne ich den Verein nun auch schon eine Weile tatsächlich. Was ich aber nicht wusste, obwohl das kommen wir später erstmal dazu. Nee, das frage ich jetzt. Ich frage das einfach jetzt, Thomas. Muss dir eine andere Frage ausdenken. Es gibt 2020, also letztes Jahr hast du einen Kinofilm produziert, bei dem auch der erste FC Lok beteiligt ist. Das werden wahrscheinlich die wenigsten wissen. Und deine Aufgabe ist jetzt, zu erläutern, was es damit auf sich hat.
Ja, also das ist ein Film, den wir natürlich auch sehen werden, den auch alle sehen können. Und die Premiere ist für den Freitag, den 2. Juli geplant. Die große Premiere auf dem Leipziger Augustusplatz. Immer natürlich unter Corona-Bedingungen. Und
logisch.
Diesen Film haben wir für das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, die Stadt Leipzig, also das Kulturamt und die DFB Kulturstiftung, also die Stiftung des Deutschen Fußballbundes, hergestellt. Und es geht vor allem darum darzustellen, wie stark sich Vereine für die Zivilgesellschaft engagieren und gleichzeitig auch das Schicksal des ehemaligen jüdischen Fußballvereins SK Bakochwa Leipzig zu beleuchten. Und wir haben in Leipzig gedreht, also in Leipzig unter anderem bei euch, beim 1. FC Lokomotive Leipzig, als auch bei Phoenix, also bei den Damenfußballen, bei der BSC Chemie Leipzig, sind aber auch nach Tschechien gefahren, haben in Tschechien an 7 Drehorten gedreht. Wir haben auch in Israel gedreht. In Israel ganz besonders wir durften bei Maccabi Tel Aviv drehen und auch im Bloomfield Stadium. Wir haben in den USA gedreht und wir haben in Kanada gedreht. Und das ist unser Dokumentarfilm und auch dort ist ein Kapitel dem 1. FC Lokomotive Leipzig gewidmet und die zivilgesellschaftliche Arbeit, die er dort macht.
Welche Leipziger Verein hatte die meisten Eckpunkte mit jüdischer Vergangenheit? Wahrscheinlich VfB Leipzig, weil es ja auch so mit einem alten Verein ist, den er noch übersiedelt. Oder ist es bekannt, gab es nach dem Krieg in Leipzig überhaupt noch jüdische Menschen, die Fußball gespielt haben?
Also es wird der eine oder andere Mensch Fußball gespielt haben, der Jüdinnen und Juden. Nur als die jüdische Gemeinde nach dem Krieg wiedergegründet worden ist, waren es unter 30. Die anderen fielen im Holocaust oder wurden im Holocaust ermordet. Zwischenzeitlich waren es mal 300. Aber es waren natürlich nicht die Zahlen, die es vor dem Zweiten Weltkrieg und vor der Shoah gab. Wenn man es historisch sieht, ja, also Anknüpfungspunkte, aber es auch in dem Buch, was jetzt erschienen ist, über Bakochwa drin war, sind viele ehemalige Sportlerinnen oder ehemalige Sportler des VfB Leipzig, damals zu Bakochwa Leipzig, gewechselt und haben den Verein wahrlich mit aufgebaut.
Es war ja, oder es ist ja bekannt, dass da auch in dieser Abteilung Sport jetzt wieder was stattfindet. Da wird Volleyball gespielt und da sind viele nach der Einwanderungswelle aus den osteuropäischen, also aus Russland, haben sich ja noch wieder viele in Leipzig dann niedergelassen, viele jüdische Bürger. Und es wird also jetzt aktiv auch wieder Sport gemacht. Habt ihr alte, also Familienmitglieder von ehemaligen Spielern vom VfB noch irgendwo auftreiben können oder irgendwo finden können, die sich zu der Zeit damals äußern konnten?
Wir wissen, dass es dort Spuren gibt. Und mein Kollege, der Yuval Rubovic, der auch das Buch geschrieben hat über Bakochwa, ist da sehr aktiv. Für diesen Film, den wir gemacht haben, haben wir die Familie Bartfeld, also weil das immer unser Anknüpfungspunkt gewesen ist, mit denen haben wir viel gesprochen. Also dort fand auch die Interview statt, in den USA und in Kanada. Und wir haben mit Leuten auch von die Maccabi Tel Aviv zu der jetzigen Größe gemacht haben, gesprochen. Und das war in unserem Film der Fall. Jedoch wissen wir, wie du es angesprochen hast, dass es dort auch immer noch diese Verknüpfung gibt und die versuchen wir auch aufzuspüren, welche Menschen aus dem Umfeld des VfB Leipzig am jüdischen Fußball früher beteiligt gewesen sind.
Die Brüder waren, das waren zwei Brüder, ne? Max und Leo Bartfeld.
Max und Leo Bartfeld.
Genau, also mal Max und Leo Bartfeld, so heißt unser C-Junioren-Pokal im internationalen Fußballbegegnungsfest und von der Familie Bartfeld lebten drei Kinder noch bis vor 2 Jahren. Hier jetzt noch zwei, die noch leben. Das ist Juliette Richter und Evelyn Naiman. Beide wurden interviewt für den Film und beide werden auch im Juli nach Leipzig kommen, um der Premiere des Films beizuwohnen.
Naja, schön.
Welche Geschichte steckt hinter Max und Leo Bartfeld? Warum sind es ausgerechnet die beiden? Und wie schwer war es sozusagen die Nachfrage? vor, Nachkommen der Familie aufzuspüren?
Das hat wirklich einen Hintergrund, der auch mit Loch zusammenhängt. Ihr erinnert euch, es gibt ja die Initiative 1903, die aus eurem Umfeld kommt.
Ja.
Und mit denen haben wir 2013 den Strafstoß der Erinnerungen zusammen ausgeführt. Das war eine Veranstaltung, die bei Rotation 1950 stattfand, gegenüber vom alten Sporthaus von Backhoff war. Und wir haben damals Hackhoch Zürich eingeladen, haben das Spiel gemacht. Das war die Traditionself von 1903. Und daraufhin schrieb mich damals Seth Barr, das war der Sohn von Max Abartfeld, aus den Niederlanden ein, weil er diesen Beitrag im niederländischen Fernsehen gesehen hat, also vielleicht auch ein paar Versatzstücke, und das hat er gesehen. Und daher kam diese ganze Geschichte ins Rollen. Und wir sind 2014 von Tüttelhausen nach Amsterdam für 5 Tage gefahren und haben dort den ersten Film gemacht, damals mit dem NDR zusammen, über sein Leben. Und er hat uns dann erlaubt, ja, die Namen von Max und Leo Bartfeld zu benutzen, weil sie Gründungsmitglieder von Backhoff war. Und das Unglaubliche war dann, das war das erste Fußballbegegnungsfest 2015. Wir wollen gerade anfangen, auf einmal steht Juliette Richter dort. Also das ist die Tochter von Leo Bartfeld, die in den USA davon gehört hat. Also es gibt ja gewisse Türen, die sehr gut miteinander vernetzt sind. Und dann haben sich immer weitere Schritte ergeben. Und dann waren auch immer andere Leute da. Zum Beispiel 2018 dann Batani und Olli Goldstein bei uns. Und die wird natürlich keiner kennen. Aber wer im Fußball wirklich zu Hause ist, kennt Josef Goldstein. Josef Goldstein war Israels Weltfußballer und der erste Profi im Ausland. Und Batami ist seine Ehefrau gewesen, oder ist seine Ehefrau. Und Olli, die Tochter von Josef Goldstein. Und dann hat sich immer weiter alles zusammengefügt und ich habe die auch besucht. Wir haben sie auch aufgenommen für den Film. Josef Goldstein ist leider 2020 kurz vor den Aufnahmen verstorben. Und aber so geht es dann, weil sich dann immer weitere Menschen daran erinnern, dass es dort diese Beziehung gibt und sie freuen sich dann von diesen Geschichten zu erzählen, weil die meisten sind ja wirklich schon weit über 80, teilweise 90 und trotzdem die bewegen uns auch für uns. Diese Geschichten über Entrechtung, über den Verlust der Familien, den Verlust der Heimat halt zu sprechen und das zu thematisieren.
Es gibt ja, oder es gab ja über den wohl bekanntesten, erfolgreichsten Fußballverein Deutschlands, über die Bayern, gab es ja, ich glaube, einen Zweiteiler in der ARD über den Gründer des Vereins, der ja dann auch das Land verlassen musste, weil er eben jüdisch war. Und das hat man dann in, ich glaube, zweiteiligen Filmen da verarbeitet. Wie ist denn so deine Wahrnehmung, wie ist das Interesse jetzt aus der Sicht im Bereich Fußball, Sport generell, über die Vergangenheit jüdischer Sportler in Deutschland, nicht bloß in Leipzig?
Also ich finde sie riesig. Also wenn man sich überlegt, wir haben 2019 die erste große Veranstaltung gemacht, die zentral in der Leipziger Innenstadt gewesen ist. Und es ging ja um die Erinnerung an Bakoch war. Und es waren 3 Stunden, in jeden 3 Stunden waren 2.500 Menschen da.
Ja.
Also das fand ich schon wirklich beeindruckend. Und auch zu diesem Strafstoß der Erinnerung, also was wir 2013 gemacht haben. Also es war wirklich bitterkalt, muss ich euch sagen. Richtig bitterkalt. Es hat teilweise geregnet. Es hat gehagelt, also es war wirklich ein furchtbares Wetter. Und trotzdem standen da 300, 400 Menschen und zum Spiel, zum Freundschaftsspiel waren es vielleicht sogar 600, die gekommen sind. Um sich ein Freundschaftsspiel zwischen der Traditionself, der Initiative 1903, das ist übrigens das erste Mal, dass wieder von Chemie Leipzig und der BSG, also von Chemie Leipzig und der Lok Leipzig gemeinsam in einer Mannschaft gespielt haben werden, weil ihnen das die Thematik so wichtig gewesen ist, die waren da, also unglaublich.
Das stimmt, das ist tatsächlich allerhand.
Ich habe, bevor wir vielleicht zu diesem Nachwuchsturnier kommen, noch eine Frage. In Theresienstadt gab es ja so eine Vorzeigemannschaft, die dann immer spielen durfte, wenn das Lager dort vom Roten Kreuz besucht wurde oder irgendwelche Diplomaten kamen. War da ein Spieler aus Leipzig dabei in dieser Mannschaft, die da immer spielen musste?
Laut den Erzählungen, ja. Also es gibt ja viele kolportierte Erzählungen. Beweisen können wir es nicht. Wenn man sich vorstellt, dass Backhoch war der größte jüdische Sportverein in Deutschland gewesen. Also er hat ja am Ende, als er auch zwangsaufgelöst worden ist, fast 2000 Sportlerinnen und Sportler umfasst. Und die Fußballabteilung war riesig groß. Und es waren natürlich auch aus anderen Vereinen Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Also aus allen Leipziger Vereinen oder aus den Vereinen in der Umgebung, die dann dahin gekommen sind. Es ist sehr wahrscheinlich und auch, wie gesagt, aus den vielfältigen Erzählungen, die wir gehört haben, dass es dort auch Spieler gab. Aber wir können es nicht beweisen.
Schade eigentlich. Tatsächlich. Das würde sicherlich auch die, ich meine, Max- und Leo-Bartfeld-Pokal ist ein sehr interessantes und vor allem auch ja, regelmäßig stattfindendes Turnier, was die Erinnerung an jüdische Sportler in, und den jüdischen Fußball in Leipzig wachhält. Aber täuscht der Eindruck oder fehlt in Leipzig vielleicht noch so ein großer, Anführungszeichen, großer Name, der entweder in Leutsch gespielt hat oder in bei VfB Leipzig, um dieses Erinnern an den jüdischen Fußball, vielleicht sogar an den jüdischen Sport, ja, wenn wir es mal weiterfassen, noch ein bisschen breiter zieht in der Öffentlichkeit? Wäre das natürlich nicht auch nicht gut?
Ja. Klar, natürlich. Also jeder erinnert sich bei Bayern München an Kurt Landauer. Ja, aber dann
genau, genau den meinte ich.
Ja, Beispiel, und jeder kennt auch inzwischen Julius Hirsch und ja, auch genau, Lenzemann und andere oder Gottfried Fuchs. Ja, also das sind natürlich Namen, die wir bekannt sind. Natürlich macht es das leichter. Aber es ist ja unsere Aufgabe, dass auch die Erinnerung im Geiste wachzuhalten und auch für die kommende Generation, dass man weiß, dass es das Unrecht sich nicht wiederholen darf, mit den Menschen, die wir haben, trotzdem das zu probieren. Und deswegen freue ich mich auch, dass das Turnier dieses Jahr so breit ist. Also wir haben dieses Jahr, du hast ja gerade schon das Turnier angesprochen, wir haben 28 Mannschaften dort. Also das Turnier ist jetzt voll. 28 Mannschaften, die am 4. Juli drei Wettbewerbe ausspielen wollen. Und die weitesten kommen diesmal nicht aus Israel. Nein, sie kommen aus Armenien. Also es hat sich ein armenisches Team gemeldet, was mitspielen will, aus Nagorno-Karabach. Es kommen zwei Mannschaften aus der Ukraine, drei aus Israel, drei oder vier aus der Tschechischen Republik und viele bekannte Traditionsvereine hier aus Sachsen. Und darauf wieder zurückzukommen, was du gesagt hast. Und trotzdem ist es uns gelungen, dass die Vereine kommen, obwohl dieser Name nicht zieht, weil auch alle daran interessiert waren, dass das Turnier stattfindet. Also Lok Leipzig hat selber zwei Mannschaften gemeldet. Einmal die U15, U14 und im zweiten Wettbewerb die U13, U12.
Sehr schön.
Dann sind Mannschaften wie der FSV Zwickau dabei, die BSG Chemie Leipzig, VfB Auerbach, dann manch aus Berlin, der BHK aus Hamburg, den Hamburg-Altona, also 93. Also wirklich alles bekannte Namen, auch nicht nur die Erinnerung, sondern hier ist auch so auf einem hohen sportlichen Niveau. Und wer noch dazu kommt, ist die Maccabi-Nationalmannschaft Deutschlands. Also das heißt, die jüdischen Fußballer, die bei Maccabi spielen, haben auch gesagt, an diesem Turnier wollen wir teilnehmen. Und das Turnier ist also auch sportlich inzwischen so interessant, dass ich hoffe, dass dort viele Zuschauer drin und Zuschauer, wenn die Lage es zulässt, hinkommen können, um diese drei Wettbewerbe zu sehen, weil auch aus weiteren Vereinen, also aus Leipzig, Blau-Weiß Leipzig als Beispiel ist dabei, aus Halle Mannschaften dabei. Also da ist schon eine wirklich tolle Breite dabei.
Sag nochmal zu den Rahmenbedingungen des Turniers was, wann, wie, wo und wenn nicht, wie gewollt, was gibt es für Alternativmöglichkeiten für euch, also wenn die Corona-Lage das dann nicht zulassen sollte?
Also Turnier ist geplant für Sonntag, 4. Juli in der Sportschule Julius Braun. Darauf planen wir. Wir haben einen Ersatztermin im Herbst 2021, den wir aber noch nicht benennen werden, weil wir einfach hoffen, dass die Impfungen inzwischen so stark sein werden, dass wir das machen können. Das soll ja auch ein Turnier der Hoffnung sein. Und wir haben die Zivilgesellschaft, das ist toll, aber auch die Hoffnung zu setzen, endlich kommen mal wieder Menschen zusammen, endlich kommen mal wieder Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen und feiern gemeinsam dieses Turnier und freuen sich, dass sie wieder Fußball spielen können. Wir sind ja alle Fußballer, also oder wir haben ja den Fußball im Blut, auch wenn natürlich meine Aufgabe immer klar die Kinder- und Jugendarbeit ist, aber trotzdem ziehe ich ja gerne dahin und schaue, was wir im Fußball gemeinsam erreichen können. Und deswegen würde es mich so sehr freuen, wenn dieses Turnier deswegen stattfinden kann, damit wir endlich wieder zusammenkommen können.
Ich hoffe das Beste. In Leipzig gibt es ja alle zwei Jahre die jüdischen Wochen und kann ich nur sehr empfehlen. Ich habe dann schon ein oder zweimal die Führung am Waldplatz mitgemacht. Da erfährt man wirklich sehr, sehr, sehr viel interessante Dinge über die jüdischen Mitbürger, die da früher eben leben konnten, noch bis 33. Und da gibt es ja viele, viele, viele Programme in der ganzen Stadt. Und meine Frage, habt ihr mit den Veranstaltern da Kontakt? Gibt es da in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit oder ist da was geplant?
Also natürlich, das Fußballbegegnungsfest ist wie jeder jüdischen Woche offizieller Bestandteil der jüdischen Woche. Und auch dieses Jahr. Und das Begegnungsfestival war was wir planen, was am Freitag, also zwei Tage vor dem Turnier, stattfinden soll, wieder auf dem Leipziger Augustusplatz, ist so, denke ich, jedes Jahr oder auch auch dieses Jahr, wenn das alles geht, die größte Veranstaltung. Also zentral auf dem Augustusplatz werden wir unsere Zelte aufschlagen und durch wirklich buntes, breites Programm verschiedene Künstler, Redner, aber auch Erinnerungsstände, Vertreter der Zivilgesellschaft werden vor Ort sein. Also das ist mit die größte oder vielleicht sogar die größte Veranstaltung der jüdischen Woche. Wir freuen uns darauf und hoffen, dass sie deswegen stattfinden kann, um das auch in diesem Kontext sichtbar zu machen.
Sehr schön. Da würde ich uns fast einladen und sagen, dass wir dann zudem, wenn es denn stattfindet, noch, wenn wir dann noch eine Sendung machen oder zumindest im Podcast was darüber berichten. Was meinst du, Marco? Das machen wir, oder?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Sehr, sehr gerne. Warum denn noch nicht?
Ja, wir würden uns freuen. Ja, also kommt vorbei. Und es sind auch wirklich interessante Menschen vor Ort. Also Festredner wird Alon Meyer sein, Präsident von Maccabi Deutschland und auch gleichzeitig Präsident von Maccabi Frankfurt. Also der größte jüdische Sportverein Deutschlands. Er ist dabei, er freut sich auch, mit den Menschen zu reden und es werden noch viele andere Menschen dabei sein, also Überlebende der Shoah, Zeitzeugen, Menschen aus der Politik, aus der Kultur. Also es wird ein breites Potpourri an Möglichkeiten da sein. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dabei seid und auch diesen Gedanken halt mit eurem Radio ausstrahlt und somit viele Leute darauf aufmerksam zu machen.
Gerne.
Sehr gerne, ja, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall auch hoffen und die Daumen drücken, dass es stattfinden kann. Ich nehme an, das ist nicht so leicht, das auszuhalten, ob man nun spielen kann oder nicht, hängt auch ganz viel an Reisetätigkeiten mit dran, oder?
Definitiv. Also die Anspannung ist bei uns groß. Ja. Also das kann ich nicht sagen. Also wir können also so eine Veranstaltung kostet natürlich auch wirklich sehr, sehr viel Geld. Und das Geld ist also der größte oder wichtigste Partner jedes Jahr ist das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland. Also so hoch ist die Veranstaltung angesetzt. Mhm. Sie wird vom Auswärtigen Amt gesponsert. Die Stadt Leipzig ist viel dabei. Verschiedene Stiftungen sind dabei. Auch der Freistaat Sachsen ist dabei. Also es wird von allen Seiten unterstützt. Aber dennoch ist es natürlich, was wir uns immer sagen, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wir wollen es so effektiv einsetzen wie irgendetwas. Und trotzdem müssen wir es ja planen. Also es kommen am Sonntag, am Turniersonntag, kommen über 300 Jugendliche zusammen. Und die feiern ja auch schon vorher zusammen. Also es ist die größte internationale Jugendbegegnung jedes Jahr in Ostdeutschland, vielleicht sogar dieses Jahr in Gesamtdeutschland. Und überhaupt die erste, die in dieser Form stattfinden wird. Und da ist natürlich, drückt der Schuh natürlich gewaltig, wie weit treibst du die Planung voran? Was kannst du machen? Und du musst die Flüge buchen. Allein, also die Ukrainer können schlecht hier hinlaufen, die Israelis auch nicht und die aus Armenien erst recht nicht.
Ja, genau, die Armenier haben auch noch, ja.
Ja. Und Dino musste alle mal zusammenfassen und auch die Tschechen müssen mit den Bussen hier hinkommen. Also eine enorme wochenlange Organisationsarbeiten, dass die alle gleichzeitig da sind und die wollen auch irgendwo noch schlafen und nebenbei, dass sie noch irgendwo schlafen wollen, sondern auch was essen. Ja. Diese Sachen müssen natürlich alle geplant werden.
Das ist und, logistischer.
Ja, da muss man natürlich gucken, wie weit gehst du. Was machst du? Und wie weit kannst du Verpflichtungen eingehen? Und das müssen wir natürlich alles abwägen und hoffen, dass sich das so weiterentwickelt, wie es in den letzten Tagen ist. Also, dass jeden Tag 500.000 Menschen oder mehr in Deutschland geimpft werden, und damit wir endlich diesen Spuk ein Ende machen können und auch wieder einen Fußballsport sehen können.
Christoph, da wünschen wir nicht dir, da wünschen wir uns, dass das klappt. Ich sage Dankeschön für die, wie sagt man dazu, für dieses Lustmachen auf diese Veranstaltung, für diese Lustmachen auf diesen Film und für die Arbeit natürlich beim Verein. Ich hoffe, dass wir uns dann dort persönlich kennenlernen und was machen können und einen Beitrag beitragen können. Und schön, dass du die Zeit heute Abend genommen hast. Marco, hast du noch eine Frage?
Nein, ich bin fraglos glücklich.
Dann haben wir das abgearbeitet. Es war spannend, informativ, also viele neue Erkenntnisse. Und sag jetzt nochmal ganz schnell zum Schluss das Datum der Veranstaltung, der großen Veranstaltung.
Bevor ich das sage, möchte ich euch danken, dass ich Teil dieser Sendung sein durfte.
Ja, gerne.
Und dass ihr so gut da durchgeführt habt. Dafür meinen ganz herzlichen Dank. Und dann verrate ich euch auch, wenn das stattfindet, vom 2. bis zum 4. Juli in unserer schönen Messestadt Leipzig, Augustusplatz, unter anderem Sportschule Edith Braun. Und eine Sache habe ich noch, das will ich nein, das verkünden wir dann, wenn wir das machen, als nochmal ein Highlight, nochmal ein Gig. Wir haben nämlich ein ausländisches Team, ein Profiteam, fliegt ein und wird hier in Leipzig spielen und das werden wir dann aber rechtzeitig noch
bekannt geben. Na, dann sollten wir zumindest kurz vor der Veranstaltung im Podcast, wenn es die Sendung dann nicht mehr gibt, im Podcast, da schon vielleicht nochmal zusammenkommen und das dann nochmal dort präsentieren. Tolle Sache. Danke. Jetzt hast du das alles so schön erklärt. Jetzt darfst du deinen Wunschtitel auch noch selber ansagen. Es ist Pergelig, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Jetzt sag deinen Wunschtitel noch an und dann ist der Abend für uns alle rund.
Ja, ich wünsche mir von Pergelig Heart Full of Pride und ich hoffe, euch gefällt dieser Titel genauso gut wie mir. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Trommeln ganz.
Die Musik ist aus. Einfach aus und wir unterhalten uns hier, ohne dass der Hörer was davon mitkriegt. Marco.
Jetzt. Sind wir jetzt schon wieder, ist die Musik schon zu Ende, ja, Thomas?
Ja, die Musik war schon lange zu Ende und wir haben einfach weiter uns unterhalten. Und dann sehe ich doch, dass kein Musik mehr läuft und dachte mir, dann lass doch die Zuhörer einfach mal teilhaben am Geschehen.
Ja, bin ich dafür, denn die hören ja auch zu, um uns zu hören ein Stück weit. Aber natürlich auch, um die neuesten Informationen aus dem Fanshop mitzunehmen. Ich meine, die Tonne haben wir ja nun schon wochenlang durch das Dorf getrieben, sozusagen durch das Marketingdorf. Wie gesagt, im April noch preiswerter, dann steigt der Stahlpreis oder warum ja irgendwie sowas, ne? Dann wird die Tonne teurer ab 1. Mai. Aber das ist nicht das Einzige, was sich im April noch lohnt, denn es gibt andersrum, wer sich jetzt noch ein Trikot kauft im April, der bekommt die Beflockung gratis noch, im wahrsten Sinne des Wortes, obendrauf.
Herrlich.
Das ist auch nicht schlecht. Die Beflockung ist ja immerhin 10 Euro, ne?
Kannst du Martin Miet vielleicht mal rufen, fragen, wenn ich mir jetzt die Beflockung kaufe, ja, und kriege ich das Trikot dann obendrauf, geht das auch so rum, ne?
Ich denke nicht, Martin Miet kann knallhart rechnen. Das ist auch gut so, in seiner Position muss er das auch können. Deswegen kann ich dir diese Frage gleich schon mal beneinen, sozusagen. Martin Miet hat mich auch direkt vorgeschickt, also wenn der Franz eine blöde Frage stellt,
Dann sag einfach nein. Dann soll der Herr Hoppe den gleich die Handschellen umschmeißen digital.
Dann klicken die Handschellen. Genau, Anzeige ist raus.
Ich muss dir noch ein Zitat vorwerfen, nicht vorwerfen, vorhalten, nicht vorstellen. Das muss ich loswerden. Bjarne Mädel sagt dir was.
Wer?
Der Schauspieler Bjarne Mädel.
Ich kenne noch Bjarne Goldbeck, der hat früher beim FC Kaiserslautern gespielt und war nicht auch der Mannschaftskamerad von Jan Ulrich, ist denn auch irgendwie Bjarne. Ja.
Aber den ich meine, der hat damals bei Stromberg mitgespielt.
Bjarne Ries war das.
Das, ja, sind sie fast das Gleiche. Den ich meine, der hat bei Stromberg mitgespielt oder den Tatortreiniger und.
Ah, Bjarne Mädel, ja, jetzt habe ich geguckt. Und, Ernie.
Ja, genau. Ernie. Und der hat diese Woche von sich gegeben, also wenn das mit dem Lockdown nicht funktioniert, ja, dann können wir eben kein Corona mehr machen. Das fand ich noch erwähnenswert.
Ja.
Und
da können wir so eine Sache eben nicht mehr machen. Ja.
Und die Hausaufgaben müssen wir noch. Hast du rausgekriegt, in welcher Halbzeit der 1. FC Lok Leipzig die meisten Tore schießt?
Ich habe mich bemüht, alle Spiele mal schnell durchzugucken und die Mannschaft, die Torschützen zu analysieren. Ich habe es natürlich nicht geschafft in der Kürze der Zeit, aber mein Bauchgefühl hatte ich schon vorhin gesagt, zweite Halbzeit.
Hm. Das Gute ist an der Aufgabe, dass ich sie ja nicht auflösen kann. Also ich weiß es ja selber nicht. Ich wäre jetzt
auch. Achso, wer löst denn das dann auf?
Naja, da wird sich die Woche schon irgendjemand finden, der uns das dann.
Der Sendungsnotar.
Der zum Beispiel, ja. Oder da findet sich doch mit Sicherheit jemand, der das.
Ich bin mir sicher, André Göre wird, wenn er aus der Nachtschicht kommt, sofort in die Tasten hauen.
Podcast hört. Da findet sich jemand. Das war die eine Frage.
Also die Leute, die mir geschrieben haben, die wissen selber nicht, geben auch noch eine Schätzung ab. Und vielen Dank für die Zuarbeit an einen weiteren Thomas. In der Bundesliga fallen 57% der Tore in der zweiten Halbzeit. Deswegen, deswegen stütze ich meine Vermutung auf die zweite Halbzeit. Weil es gibt auch viele Tore, die man in der Schlussphase macht. Der Gegner ist müde, man hat besser ein Spiel gefunden und so weiter.
Na, wie war denn das in der letzten durchgespielten Saison? Da lag Lok immer hinten und hat dann irgendwie doch in der zweiten Halbzeit meistens noch den Ausgleich-Siegtreffer geschossen. Ja, das ist gefühlt, kann das schon sein.
Ja, oder bekommen. Also in Cottbus hat Lok ja auch 2-0 geführt und dann noch 2-2 gespielt.
Ja,
das gab es ja auch. Oder gegen Fürstenwalde oder 1-2 hinten und dann noch 2-2. Also es gibt dies und jenes, würde ich sagen.
Aber
auch schon gegen Neugersdorf, kann ich mich entsinnen, 2017. Sechs Minuten oder nach 9 Minuten 2-0 geführt und dann ist gar nichts mehr passiert.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir nächste Woche, dass du die Spiele, die du jetzt gerade aufzählst, nochmal nachts, bevor du einschläfst, alle aufrechnest im Kopf und dann nächste Woche eine richtige Antwort.
Mal sehen. Kann ich nicht versprechen, ich gebe mir natürlich Mühe.
Ja, das war's. Die Auflösung der zweiten Frage, die gibt's hier gleich hinten dran. Hatten wir ja gesagt, die war jetzt nicht ganz so schwer, das konntest du dir wahrscheinlich denken oder hast es gewusst oder dir hat es jemand geschrieben. Warte, ich sag die Frage nochmal. Was geschah Peter Neururer bei seinem Trainerdebüt bei Kickers Offenbach? Und das Ganze, was da geschah, ja, die Auflösung, weißt du es?
Ja, ich weiß es. Es ging ja jetzt ein bisschen durch die Medien. Es ging durch die Medien und zwar, Peter Neururer hatte bei Kickers Offenbach unterschrieben 1999 und wurde, glaube ich, vom Präsidenten oder so eingeladen zu Handkäse und Musik und ein bisschen Wein dazu tatsächlich.
Am Vortag, ja.
Und am Vortag des Spiels sagte er, hatte sich dann auf die Trainerbahn gesetzt und es war eigentlich alles gut am Spieltag. Im Morgen rumpelte es ein bisschen, aber das hat er so ein bisschen auf Lampenfieber geschoben, bis dann das 1-0 fiel und er beim Jubeln merkte, es wird ein bisschen warm in der Hose. Und dann nach dem Spiel die Fans ihn auch noch aufforderten, ein bisschen irgendwie tanzt der Neuröhrer, schwimmt die Hüfte nach rechts. Und als er mitmacht, wenn die Hüfte nach links schwang, ging es. Als die Hüfte nach rechts schwang, da war dann die zweite Portion in der Hose. Und das ist sozusagen ihm passiert. Er ist dann in die Pressekonferenz in kurzen Hosen, aber mit Schlips und Hemd gegangen und hat sich noch gewundert am Vorabend, warum die so viel Alkohol getrunken haben. Der Präsident hat sich gewundert, warum der Neuröhrer und sein Co-Trainer so viel Alkohol getrunken haben an dem Abend, weil die den Apfelwein unterschätzt haben und vor allem dessen teuflische Wirkung. Und der Co-Trainer ist direkt nach Hause geblieben am Spieltag. Also mit Apfelwein, don't try this at home, Kids, muss ich an der Stelle sagen. Ja, damit ist nicht zu spaßen.
Damit verabschieden wir uns. Übrigens, was wir jetzt gleich hören, ist, der erklärt das, er war zu Gast bei Samuel Sibilski, das ist ein Comedian, der hat auch einen Podcast und da hat er das mal erklärt, die Geschichte, und das hören wir uns jetzt zum Schluss an. Verweisen auf die nächste Sendung, verweisen auf den Podcast, verweisen auf die Feuertonne und auf das beflockte Trikot des 1. FC Lok Leipzig. Haben wir alles gesagt.
Ja, ich verweise noch aufs Wochenende, das beginnt nämlich mit dem Lokofunschkonzert, das heißt, es ist jetzt schon im vollen Gange. Genießen Sie es, machen Sie was draus und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Bis bald.
Tschüss.
Eine schöne Geschichte am Rande. Offenbach, Ballmannsspiel, da habe ich mir in die Hose geschissen.
Ich hoffe, metaphorisch gemeint.
Naja, so wie ich es gesagt habe, in die Hose geschissen. Das war wohl ein Ritual. Damaliger Manager, der Schwarze Abt, Klaus Gerster, und der Vereinspräsident und der Geschäftsführer, Jörg Hamm-Lückers, ganz tolle Menschen. Und auf einmal sehe ich zu meinem Co-Trainer rüber, der kriegt Schweißausbrüche. Kommt wie ich aus Gelsenkirchen-Buhe. Ja. Und auf einmal verabschiedet er sich auch. Denkt, was ist denn mit dem los? Das gibt es doch gar nicht mehr. Ja, der brach also Magen und Darm praktisch komplett zusammen. Der war beim nächsten Tag auch noch nicht fit. Der war nicht viel. Und ich habe nicht viel gemerkt. Ja, so dann gar nichts gemerkt. Und ja, alles wunderbar und schön und gut. Und der Anpfiff war da. Wir spielten das erste Heimspiel. Auf einmal rummelte das bei mir so ein klein wenig im Magen. War aber nicht schlimm. Bis wir dann das 1-0 machten. Und ich bin ein emotionaler Mensch und spring auf und jubel und reiß alles da oben. In dem Moment, wo es umgeht, da scheiße ich mir dermaßen. Das kann ich mir kein Mensch vorstellen. So weit, so gut. Ich, was machst du jetzt? Ich bin ganz schnell wieder auf die Trainerbank gesetzt. Was du Scheiße, was ist jetzt los? Na gut. Mein Magen rumorte weiter. Keiner hat was mitbekommen.
Ich muss kurz aus journalistischen Gründen fragen. War es eher so ein Schurz oder kam da schon, war schon gut Land oder war so?
Da war alles. Alles, was ich mir vorstellen kann. So, dann musste ich also raus. Wunderbar. Ne? Halbzeitpause, bin ich da rumgeeiert. In Offenbach ist es so, du musst in deine quer über den Platz laufen. An der Fankurve vorbei. Na, herzlichen Glückwunsch. Beim Rausgehen ging es schon so einigermaßen. Er musste ja auch wieder zurück. Und die Mannschaft konnte ja nicht mitkriegen, dass der Trainer die Hosen voll hatte. Ich habe dem Weiteres erzählt. Ja, egal. Und wir machen weiter. Ich setze mich die zweite Halbzeit wieder hin und wunderbar. Mein Magen drehte sich und wurde immer schlimmer. Ich konnte aber immer noch an mich halten, aber hatte die Hosen immer noch voll. Egal. Das Spiel ist zu Ende. Wir gewinnen dieses Spiel und ich laufe wieder so schnell wie möglich im Eiertanz. Ich konnte gar nicht richtig gehen. Klar, logischerweise. Und laufe auf die Offenbacher Fankurve zu, wie eine Gerade ist, um in meine Kabine zu kommen. Da fingen die Offenbacher Fans plötzlich an, mich zu feiern. Ach du Scheiße, was machst du denn jetzt? Wir haben irgendein Lied gesungen, wir tanzen den Peter Neururer, wir schwingen unsere Hüften nach links, nach rechts und ich sollte das bitte mitmachen. Scheiße, ich muss in die Kabine, ich muss jetzt ganz schnell. Und ich habe die Arme hochgerissen und ich machte den Schwung nach links einmal mit und in dem Moment war ich entspannt und was ist da passiert? Und babatschlich und kam die nächste Ladung runter. Die ist mir wieder in die Hose, da war der Darm komplett leer.
Ins Hosenbein?
Ja, aber total durchgelaufen. Da bin ich ab in die Kabine, die Mannschaft lachte sich natürlich tot, ich auch. Aber ich musste jetzt raus in die Pressekonferenz. Oben war alles in Ordnung, unten habe ich Klamotten komplett weggeschmissen und bin mit kurzer Hose, ganz normal oben Schlips und Kragen in die Pressekonferenz. Ich habe jetzt nicht kommentiert. Das war Offenbacher Kickers, das war Weltklasse.
Ey, gibt's doch nicht bitte noch, da muss doch ein Foto von geben, Mann.
Nee, konnte ja keiner sehen. Da gibt es 1000 Fotos von, wie ich vor der Kurve gestanden habe, mit Sicherheit.
Ja, aber von dieser Pressekonferenz mit kurzer Hose, Schlips und Kragen.
Dann konnte er nur, sehen, wie ich reingegangen bin.
Ja, ja.
Wenn ich dann sitze, sieht man das ja nicht mehr. Ja, das war Wahnsinn. Offenbar.
Blockcast, der Podcast des 1. FC Lokomotive Leipzig.